Ich lese aus Gottes Wort für die heutige Predigt, und zwar aus Hosea 11, 1 bis 11, nach der Übersetzung Neues Leben. Als Israel jung war, habe ich es in mein Herz geschlossen, und ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Immer wenn ich ihn rief, lief er vor mir davon. Er opferte den Balen und verbrannte vor den Götzenstatuen Räucherwerk. Aber ich war es doch, der Israel bei seinen ersten Schritten geleitet hat. Ich hielt sie fürsorglich in meinen Armen. Sie waren sich aber gar nicht bewusst, dass ich es war, der sie geheilt hatte. Ich lenkte Israel mit Fesseln der Güte und Stricken der Liebe. Ich hob das Joch auf seinem Nacken an, um es ihm leichter zu machen, beugte mich zu ihm hinunter und gab ihm zu essen. Mein Volk weigerte sich aber, zu mir zurückzukehren. Deshalb müssen sie wieder zurück nach Ägypten, und Assur soll sein König sein. Der Krieg soll über ihre Städte hinwegtoben, und ihre orakelnden Priester wird er wegen ihrer Pläne zum Verstummen bringen und vernichten. Aber mein Volk kann sich nicht mehr von seiner einmal gefassten Absicht befreien, mich zu verlassen. Sie nennen mich zwar den Höchsten, aber er will ihnen gar nicht mehr aufhelfen. Oh, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich, Israel, im Stich lassen? Wie könnte ich dich preisgeben wie Adma und zerstören wie Zeboim? Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz, und ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Ich will meinem glühenden Zorn nicht nachgeben. Ich will Israel nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt, und ich will nicht voller Zorn über euch herfallen. Denn eines Tages wird das Volk dem Herrn nachfolgen. Er wird brüllen wie ein Löwe. Ja, er, der Herr, brüllt, und die Söhne werden zitternd vom Westen zurückkehren. Sie werden bebend herankommen, so wie ein Vogel aus Ägypten herbeifliegt oder eine Taube aus Assyrien zurückkehrt. Und ich will sie wieder in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der Herr.
Guten Morgen. Anfang des Jahres haben wir hier bei Mittendrin eine Predigtserie gestartet, in der wir uns die Frage gestellt haben: Wie ist Gott? An jedem Sonntag ging es um eine andere Eigenschaft Gottes und um die Frage: Wenn Gott so ist, was bedeutet das dann für uns? In den letzten 4 Wochen haben wir uns dann eine von Gottes Eigenschaften nochmal sehr, sehr genau angeschaut, nämlich Gottes Großzügigkeit. Wir haben sozusagen für 4 Wochen so ein bisschen reingezoomt und wir wollten uns ganz bewusst Zeit nehmen, über die Frage nachzudenken: Wenn Gott von seinem Wesen her großzügig ist, was bedeutet das für diese Kirche? Wie kann diese Kirche diesen Wesenszug Gottes widerspiegeln? Wie kann diese Kirche eine Gemeinschaft sein, in der einer dem anderen dient, in dem einer für den anderen da ist? Und wie kann diese Kirche auch eine Kirche sein, die für diese Stadt da ist, die für diese Stadt ein Segen ist und dieser Stadt dient und großzügig ist? Heute zoomen wir sozusagen wieder ein bisschen raus und wir wollen uns wieder diese Frage stellen: Wie ist Gott überhaupt so generell? Was sagt die Bibel darüber? Wie wird Gott in der Bibel vorgestellt? Und was hat das mit uns zu tun? Und wir werden uns heute, ihr habt es eben schon gehört, mit der wahrscheinlich populärsten Eigenschaft Gottes überhaupt beschäftigen. Es wird darum gehen, dass Gott liebevoll ist. Gott, wie die Bibel ihn vorstellt, ist zutiefst liebevoll. Die Bibel spricht davon, dass alles, was Gott tut, aus Liebe geschieht. Die Bibel geht sogar so weit zu sagen, Gott ist die Liebe in Person. Die Liebe in Person. Mehr Liebe geht nicht. Und ich glaube, unabhängig davon, ob jemand jetzt an Gott glaubt oder nicht, ist die Vorstellung von einem liebevollen Gott für die allermeisten von uns erstmal eigentlich ziemlich attraktiv. Eigentlich ein schöner Gedanke. Liebe ist was Wunderschönes, jeder sehnt sich irgendwie nach Liebe und deswegen ist auch ein liebevoller Gott an sich eine schöne Vorstellung, glaube ich. Aber gleichzeitig wissen wir auch genau, das Problem mit schönen Vorstellungen ist, sie sind nicht unbedingt wahr. Also es ist ja auch eine schöne Vorstellung, in Potsdam halt nur halb so viel Miete zahlen zu müssen. Deswegen ist es noch lange nicht wahr. Und ich glaube, genauso geht es vielen Menschen mit der Vorstellung von einem liebevollen Gott. Der Gedanke an sich ist schön, die Frage ist nur, ob es wahr ist. Weil auch einiges irgendwie dagegen zu sprechen scheint, denken wir. Vielleicht fällt es dir schwer zu glauben, dass Gott ein liebevoller Gott sein soll oder dass es einen liebevollen Gott gibt, weil so viel Leid auf der Welt passiert oder weil du persönlich viel Leid erlebt hast und ein liebevoller Gott das doch verhindern müsste. Vielleicht fällt es dir auch schwer, an einen liebevollen Gott zu glauben, weil dir der Glaube an Gott so einengend vorkommt und das würde ein liebevoller Gott doch nicht so machen. Oder du hast diejenigen, die an Gott glauben, Christen, als lieblos erlebt und denkst, das ist nicht wirklich ein Anzeichen für einen liebevollen Gott. Vielleicht glaubst du auch an einen liebevollen Gott und trotzdem fällt es dir manchmal schwer, seine Liebe zu sehen. Vielleicht, weil du sie gerade nicht spüren kannst, vielleicht, weil du eine schwere Zeit durchmachst und dir wünschen würdest, dass Gott dir irgendwie noch mehr Unterstützung zukommen lässt. Und ich finde, das wirft eine spannende Frage auf, nämlich die Frage, nach welchen Kriterien beurteilen wir eigentlich, ob Gott uns, wenn es ihn denn gibt, liebevoll erscheint oder nicht? Ich habe euch im Programmheft einen kleinen Ausschnitt abgedruckt aus einem Interview und dort erzählt eine Kolumnistin von einer Beziehung, die sie als junge Frau mal geführt hat. Und sie erzählt so von ihrem Freund, dass ihr Freund war ein ganz toller Mann, der war liebevoll und witzig und der hat ihr sogar gesagt, hey, ich will das ganze Leben mit dir verbringen. Also eigentlich eine schöne Beziehung, es gab nur ein Problem. Die Frau ist aus irgendwelchen Gründen zu der Überzeugung gelangt, wenn dieser Mann mich wirklich lieben würde, dann würde er mir nach der Arbeit Tulpen mitbringen. Und die Frau beschreibt in dem Interview so ein bisschen, wie sie ihrem Freund damals permanent Vorhaltungen gemacht hat, dass er sie nicht richtig lieben würde, weil dann würde er ihr Tulpen mitbringen. Und ich finde das krass, diese Frau hat sich so sehr darauf eingeschossen, dass Tulpen ein Zeichen der Liebe dieses Mannes sind, dass sie die anderen Zeichen der Liebe, wie zum Beispiel das Statement, hey, ich will das ganze Leben mit dir verbringen, total übersehen hat. Und ich glaube, mit Gott haben wir auch manchmal so eine Tendenz. Dinge, die scheinbar gegen einen liebevollen Gott zu sprechen scheinen, überzuinterpretieren und nur noch das zu sehen und dabei andere Dinge, die eigentlich für einen liebevollen Gott sprechen, total zu übersehen oder total misszuinterpretieren. Und ich will mit euch heute gerne einen Blick in einen absolut total genialen und wunderschönen Bibeltext werfen. Ihr habt den eben gehört. Und in diesem Text wird die Liebe Gottes auf eine total eindrückliche Art und Weise beschrieben. Und im Grunde ist dieser Text so eine kleine Zusammenfassung von dem, was im Alten Testament, also im vorderen Teil der Bibel, beschrieben wird. Im Alten Testament ging es größtenteils darum, dass Gott sich ein Volk, das Volk Israel, sozusagen als Ausgangspunkt dafür ausgesucht hat, um von dort aus Schritt für Schritt die ganze Welt wieder mit sich zu versöhnen. Und so circa 750 vor Christus hat in Israel dann ein Prophet namens Hosea gelebt und der hatte den Auftrag, Botschaften von Gott an das Volk weiterzuleiten. Und zwar in einer Zeit, in der die meisten Menschen mit Gott nicht so wirklich viel am Hut haben wollten. Und Hoseas Aufgabe war es, die Menschen in Israel wieder daran zu erinnern, mit was für einer gewaltigen Liebe Gott sie schon immer geliebt hat. Und im heutigen Text ergreift Gott das Wort und man hat den Eindruck, er fleht die Israeliten geradezu an, doch endlich zu erkennen, dass der ganze Weg, den er mit ihnen gegangen ist, ein Weg der Liebe war, eine Liebesgeschichte. Und ich höre öfter Leute sagen, also im Neuen Testament spricht die Bibel vielleicht von einem Gott der Liebe, aber nicht im Alten Testament. Da erscheint Gott so zornig und so bösartig. Und vielleicht fällt es dir auch manchmal schwer, an manchen Stellen in der Bibel, falls du in der Bibel liest, einen Gott der Liebe zu erkennen. Aber dieser Text im Alten Testament ist ein riesiger Hinweis darauf, dass Gottes Motivation auch im Alten Testament schon immer Liebe war. Und schon damals hatten die Menschen offensichtlich Schwierigkeiten, die Hinweise auf Gottes Liebe als solche zu erkennen. Und sie haben manche Hinweise missinterpretiert, sie haben manche Hinweise völlig übersehen und manche Hinweise haben sie einfach wieder vergessen. Und deswegen hält Gott hier ein herzzerreißendes Plädoyer für seine Liebe. Und er vergleicht seine Beziehung zu Israel mit der Beziehung, die ein liebevoller Vater zu seinem Sohn hat, der fürsorglich und geduldig und aufopferungsvoll seinen Sohn liebt. Und er nennt den Israeliten hier 5 Liebesbeweise. 5 Liebesbeweise, die er ihnen immer und immer und immer wieder erbracht hat und die sie immer und immer und immer wieder vergessen haben. Und Gott erinnert sie hier und er sagt, erstens ist meine Fürsorge für euch ein Zeichen meiner Liebe. Zweitens sind die guten Grenzen, die ich euch setze, ein Zeichen meiner Liebe. Drittens, Achtung, mein Zorn über die Dinge, die euch zerstören, ist ein Zeichen meiner Liebe. Meine Geduld mit euch ist ein Zeichen meiner Liebe und meine Bereitschaft, alles dafür zu tun, um euch zu retten, ist ein Zeichen meiner Liebe. Diese 5 Dinge stecken hier in dem Text und wenn es uns heute schwerfällt, Gottes Liebe zu sehen oder daran glauben zu können, dann will Gott uns, glaube ich, mit diesem Text genauso an seine Liebe erinnern wie die Menschen damals. Und ich würde diese 5 Zeichen der Liebe Gottes gerne mit euch ein bisschen genauer anschauen und überlegen. Erstens, wie haben die Israeliten das damals erlebt? Was hat das für die bedeutet? Und zweitens, was bedeutet das heute für uns? Wie können wir diese Zeichen der Liebe auch heute noch sehen und erleben? Und meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht ein bisschen sensibler dafür werden, diese Liebesbeweise, die Gott uns, glaube ich, permanent liefert, auch wirklich als solche zu erkennen. Schauen wir uns mal das erste Zeichen seiner Liebe an. Als erstes sagt Gott hier in diesem Text, meine Fürsorge für euch ist ein Zeichen meiner Liebe. In Vers 3 sagt er, ich war es, der Israel bei seinen ersten Schritten geleitet hat. Ich hielt sie fürsorglich in meinen Armen. Und dann ein bisschen später, ich hob das Joch auf seinem Nacken an, um es ihm leichter zu machen. Und ich beugte mich zu ihm hinunter und gab ihm zu essen. Das ist eine sehr bildliche Sprache, aber frühere Teile der Bibel berichten davon, dass Israel genau das immer wieder ganz konkret erleben durfte. Einmal ist Israel durch die Wüste gewandert und Gott hat dafür gesorgt, dass sie jeden Tag zu essen hat. Israel war über viele Jahre hinweg heimatlos und Gott hat dafür gesorgt, dass sie eine Heimat finden konnten, hat ihnen ein Land geschenkt, in dem sie leben konnten. Und Israel war immer wieder bedroht von Nachbarnationen, die sie vernichten wollten. Und Gott hat immer wieder dafür gesorgt, dass sie dagegen bestehen konnten und hat sie geschützt vor ihren Nachbarnationen. Einmal war die Hauptstadt von Israel, Jerusalem, in Schutt und Asche gelegt und Gott hat einen fremden König, einen ausländischen König, dazu bewogen, Geld und Baumaterial zu senden, um diese Stadt wieder aufzubauen. Gott hat wie so ein liebevoller Vater für sie gesorgt und ihnen das gegeben, was sie brauchten. Er hat nicht für ein rundum sorgenfreies Leben gesorgt. Er hat nicht einfach alle schwierigen Situationen an ihnen vorbeiziehen lassen, aber er hat ihnen gerade in den schwierigen Situationen, vor denen sie standen, das gegeben, was sie brauchten. Und ich finde, das ist ein perfektes, oder das Bild von dem liebenden Vater ist ein perfektes Bild dafür. Ein liebevoller Vater nimmt seinem Kind nicht einfach alle Schwierigkeiten des Lebens ab, aber er geht mit ihm durch die Schwierigkeiten des Lebens. Ein Vater ist für sein Kind da. Ein Vater unterstützt sein Kind. Ein Vater tröstet sein Kind. und er versorgt die aufgeschürften Knie und hilft dem Kind dabei, wieder aufzustehen. Das ist ein liebevoller Vater. Und genau das hat Israel immer wieder erlebt und immer wieder vergessen. Wie ist diese göttliche, väterliche Fürsorge heute für uns noch spürbar? Ich würde dafür gerne drei Fragen in den Raum stellen. Erstens, ist nicht die Genialität, mit der Gott unsere gesamte Welt geschaffen hat, die Genialität, mit der unsere gesamte Welt funktioniert, ein Zeichen dafür, wie liebevoll Gott für uns sorgt? Ich meine, wie kommt es, dass ein perfektes Zusammenspiel aus Wasser, Sonne, Erde und Luft in der Lage ist, Pflanzen zum Wachstum zu bringen, die Nährstoffe produzieren, ohne die niemand von uns leben könnte? Ja, da stecken komplizierte chemische Prozesse dahinter, aber wieso funktionieren diese komplizierten chemischen Prozesse? Oder woher haben wir Menschen die Fähigkeit, unsere wissenschaftlichen Errungenschaften Jahr für Jahr immer wieder in Schatten zu stellen und uns immer wieder weiterzuentwickeln und Medizin zu erforschen und was weiß ich was alles zu erforschen? Oder woher hat unser Körper die Fähigkeit, sich weitestgehend selbst zu regenerieren, wenn wir krank sind? Oder wie kommt es, dass jeder von uns so einzigartig geschaffen ist, dass wir alle zusammengenommen so ein gewaltiges und komplexes und wunderschönes Gesellschaftssystem bilden können? Woher kommt das? In der Theologie nennt man das die allgemeine Gnade Gottes, die überall in der Welt sichtbar ist und erlebbar ist. Ist das nicht Gottes Fürsorge? Eine zweite Frage. Ist nicht auch die Tatsache, dass Gott uns die Bibel zur Verfügung gestellt hat, ein Zeichen dafür, wie sehr er sich um uns sorgt? Die Bibel hilft uns dabei, Gott zu verstehen. Die Bibel hilft uns dabei, uns selbst und diese Welt zu verstehen. Und ich glaube, die Bibel ist eine geniale Erfindung von einem liebevollen Vater, der uns mit allem ausstatten will, was wir brauchen, um ihn kennenzulernen und um für die Berg- und Talfahrten des Lebens gewappnet zu sein. Noch eine dritte Frage. Könnte es nicht auch sein, dass Gott uns manchmal ganz unmittelbar seine Fürsorge zukommen lässt? Mir sind zwei persönliche Beispiele eingefallen. Zum einen eine Zeit, als vor ungefähr 6 Jahren mein Vater an Krebs erkrankt ist und für 6 Monate im Krankenhaus lag und nach 6 Monaten der Krankheit erlegen ist. Und wir haben als Familie in dieser Zeit jetzt nicht erlebt, dass Gott meinen Vater wieder gesund gemacht hätte. Aber gleichzeitig habe ich mich in dieser Zeit auf eine Art und Weise getragen und getröstet gefühlt, wie ich es echt nur sehr, sehr schwer in Worte fassen kann. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, in der ich damals gedacht habe, dieser Trost, den ich gerade verspüre, der ist so stark, der kommt nicht nur aus mir selbst. Das ist nichts, was ich mir einbilde, der kommt irgendwie von woanders her. Und das war so eine Situation, in dem ich irgendwie Gottes persönliche Fürsorge und wie er sich um mich gekümmert hat, total persönlich erlebt habe. Und ein zweites Beispiel, das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, da waren wir gerade dabei, nach Potsdam zu ziehen und wir haben nach Unterstützern gesucht, die die Arbeit von mittendrin finanziell mit unterstützen, um uns zu ermöglichen, hier mitarbeiten zu können. Und in der Zeit hat sich ein Ehepaar bei uns gemeldet. Wir kannten die überhaupt nicht und wir haben bis heute noch nie ihr Gesicht gesehen. Wir kennen die nicht. Wir haben die noch nie getroffen. Und die haben damals sich bei uns gemeldet und haben gesagt, hey, wisst ihr was, wir wollen mittendrin gerne mit 50 Euro im Monat unterstützen, damit ihr dort anfangen könnt zu arbeiten. Und es war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, krass, Gott versorgt. Manchmal seelisch, manchmal emotional, manchmal sogar materiell. Nicht immer so, wie wir es vielleicht gerade gerne hätten, aber ich glaube, Gott ist auch heute immer noch ein liebevoller Vater, der auch heute noch immer liebevoll versorgt. Ganz allgemein und auch ganz konkret. Und manchmal mit Worten und manchmal auch mit Taten. Und ich will dich ermutigen, wenn es dir schwerfällt zu glauben, dass Gott ein liebevoller Gott ist, dann halt die Augen offen und halt mal danach Ausschau, wo du Gottes liebevolle Fürsorge entdeckst. Das ist das Erste, was Gott hier sagt. meine Fürsorge für euch ist ein Zeichen meiner Liebe. Dann gibt Gott einen weiteren Hinweis und Gott sagt, meine Fürsorge ist ein Zeichen meiner Liebe für euch und die guten Grenzen, die ich euch setze, sind ein Zeichen meiner Liebe. Die guten Grenzen, die ich euch setze, sind ein Zeichen meiner Liebe. Er drückt das hier in Vers 4 so aus. Ich lenkte Israel mit Fesseln der Güte und mit Stricken der Liebe. Ich lenkte Israel mit Fesseln der Güte und mit Stricken der Liebe. Das ist eine interessante Wortkombination, oder? Fesseln und Stricke klingen im ersten Moment irgendwie sehr negativ und einengend. Und dann kombiniert Gott das und sagt, Fesseln der Güte und Stricke der Liebe. Und bildlich sind damit vermutlich so Stricke gemeint, mit denen man damals so Rinder oder Pferde gelenkt hat und ihnen gesagt hat, wo sie lang gehen müssen. Und wenn Gott dieses Bild hier verwendet, dann bezieht er sich damit auf die Gesetze und die Normen, die er damals seinem Volk Israel gegeben hat. Die bekanntesten davon sind die 10 Gebote, es gibt auch noch ein paar mehr. Und was Gott hier sagt ist, meine Anordnungen sind ein Zeichen meiner Liebe. Meine Anordnungen fühlen sich im ersten Moment vielleicht erstmal einengend an, wie so ein Strick. Aber in Wirklichkeit, wenn ihr mal genauer drüber nachdenkt, machen sie euch frei, weil sie gute Grenzen setzen. Nimm die Anordnung, ihr sollt nicht töten. In einer Gesellschaft, in der einer den anderen nicht tötet, ist Freiheit. Freiheit zu leben. Oder nimm die Anordnung, ihr sollt nicht stehlen. Einander nicht zu bestehlen, ist die Grundlage dafür, in Freiheit Besitz haben und genießen zu können. Oder die Anordnung, ihr sollt nicht die Ehe brechen. Eine Ehe, in der keiner den anderen betrügt, erschafft einen wunderschönen Raum, innerhalb dem es möglich ist, seinem Partner uneingeschränkt vertrauen zu können. Ein Theologe hat es mal so formuliert, die Gebote ziehen Grenzen und Grenzen schützen Räume, Räume, in denen wir leben können. Und Gott möchte, dass wir einander Raum zum Leben geben und er möchte, dass wir ihm selbst Raum in unserem Leben geben. Und ich glaube, Gott weiß ganz genau, dass wir Grenzen oft erstmal als was Einengendes empfinden. Und deswegen macht Gott hier in diesem Text nochmal so klar deutlich, wenn ich euch Grenzen setze, dann nur zu eurem Besten und dann nur aus Liebe. Gottes Gebote sind, wenn man mal ein modernes Bild benutzen will, Fahrbahnmarkierungen auf der Autobahn. Die sind nicht aus Gehässigkeit dahin gepinselt worden. Sondern wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und um dich herum noch ganz viele andere Autos in den unterschiedlichsten Geschwindigkeiten, dann sagen dir diese Markierungen, hier in diesem abgesteckten Rahmen kannst du sicher und frei fahren, ohne dass es zu einer Katastrophe für dich und deine Mitmenschen kommt. Und genauso ist es mit den Grenzen und den Normen, die Gott uns in der Bibel gibt und die Gott damals seinem Volk Israel gegeben hat. Sie sind ein Zeichen dafür, dass wir ihm nicht egal sind. Sie sind ein Zeichen dafür, dass er wie ein liebevoller Vater für uns sorgt. Und sie sind ein Zeichen dafür, dass Gott sich wünscht, dass unser Leben gelingt. Und er weiß am besten, wie es gelingt, weil er der Erfinder ist. Und wenn es dir schwerfällt, Gottes Liebe zu sehen, dann stell dir mal die Frage, welche Grenzen, die Gott uns setzt und welche Anweisungen, die Gott uns gibt, könnten ein Zeichen seiner Liebe sein? Inwiefern könnten diese Grenzen und diese Anweisungen ein Zeichen seiner Liebe sein? Das ist das Zweite, was Gott hier sagt. Bitte versteht doch, dass die Grenzen, die ich euch setze, ein Zeichen meiner Liebe sind, weil es gute Grenzen sind. Also Gott sagt, meine Fürsorge für euch ist ein Zeichen meiner Liebe. Die guten Grenzen, die ich euch setze, sind ein Zeichen meiner Liebe. Und das Dritte, was Gott sagt, das klingt im ersten Moment total absurd, aber es macht total Sinn. Gott sagt, mein Zorn ist ein Zeichen meiner Liebe. Mein Zorn ist ein Zeichen meiner Liebe, weil ich zornig bin über die Dinge, die euch zerstören. Er sagt hier in Vers 5, mein Volk weigert sich, zu mir zurückzukehren. Und in den Versen danach wird erklärt, der Grund dafür sind Priester, die das Volk dazu verleiten, anderen falschen Göttern nachzulaufen. Und Gott weiß genau, getrennt von ihm zerfällt sein Volk. Getrennt von ihm geht sein Volk zugrunde und stirbt. Genau das wird in der Bibel immer und immer wieder beschrieben. Ganz zu Beginn der Bibel, die Menschheit wendet sich von Gott ab und die Folgen sind Krankheit, Tod und Krieg. Und später immer wieder dasselbe Muster. Das Volk Israel wendet sich von Gott ab und versinkt im Chaos. Und das macht Gott zornig, nicht weil er launisch und lieblos wäre, sondern es macht ihn zornig, wie es einen liebevollen Vater zornig macht, wenn irgendjemand Drogen an minderjährige Kinder verkauft. Gott hasst die zerstörerische Kraft, die dahinter steckt. Und Gott ist zornig über die Dinge, die uns zerstören, weil wir ihm nicht gleichgültig sind. Ich weiß nicht, ob dir jemals schon mal der Gedanke gekommen ist, dass Gott zornig sein könnte, weil er liebt. Nicht obwohl er liebt, sondern weil er liebt. Und ich glaube, das ist das perfekte Bild dafür, wie wir manchmal nach bestimmten Zeichen der Liebe Gottes Ausschau halten und uns so eine vorgefertigte Vorstellung davon haben, wie das auszusehen hat. So wie die Frau, die damals unbedingt die Tulpen haben wollte. Und wir haben so eine vorgefertigte Vorstellung davon, wie Gottes Liebe auszusehen hat. Und manche Hinweise auf Gottes Liebe lassen wir völlig außer Acht. Und wir missinterpretieren sie sogar noch als Lieblosigkeit, obwohl eigentlich Liebe dahinter steckt. Könnte es sein, dass Gott zornig ist, weil er dich liebt? Dass er zornig ist auf die Dinge, die dich zerstören, weil er dich liebt? Also Gott sagt hier zum einen, meine Fürsorge ist ein Zeichen meiner Liebe für euch. Die guten Grenzen, die ich euch setze, sind ein Zeichen meiner Liebe für euch. Mein Zorn ist ein Zeichen meiner Liebe für euch, weil ich zornig bin über Dinge, die euch zerstören. Und viertens sagt Gott hier in dem Text, meine Geduld ist ein Zeichen meiner Liebe. Und das ist der Punkt, wo ich einfach immer wieder, wenn ich diesen Text lese, total umgehauen bin von der Zerrissenheit, mit der hier Gottes Herz beschrieben wird. Gott sagt hier, als Israel jung war, habe ich es in mein Herz geschlossen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen und immer wenn ich ihn rief, lief er von mir davon. Und er opferte den Baalen und verbrannte den Götzenstatuen Räucherwerk. Sie haben sich immer wieder andere Götter gesucht. Aber ich war es doch, der Israel bei seinen ersten Schritten geleitet hat. Ich hielt sie fürsorglich in meinen Armen. Und sie waren sich gar nicht dessen bewusst, dass ich es war, der sie geheilt hatte. Ich lenkte Israel mit Fesseln der Güte und Stricken der Liebe. Ich hob das Joch auf seinem Nacken an, um es ihm leichter zu machen. Ich beugte mich zu ihm hinunter und gab ihm zu essen. Aber mein Volk weigerte sich, zu mir zurückzukehren. Immer und immer wieder. Und dann Vers 8. Oh, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Das ist ein Begriff für das südliche Israel. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich, Israel, im Stich lassen? Wie könnte ich dich preisgeben wie Adma und zerstören wie Zeboim? Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz und ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Ich will meinen glühenden Zorn nicht nachgeben. Ich will Israel nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt und ich will nicht voller Zorn über euch herfallen, denn eines Tages wird das Volk dem Herrn nachfolgen. Merkt ihr diese Zerrissenheit bei Gott? Wie er treu und ausdauernd liebt, aber nicht zurückgeliebt wird. Und wie er immer wieder verzeiht und immer wieder neue Chancen gibt und immer wieder betrogen wird. und wie er alles Recht der Welt hätte, zornig zu sein und aufzugeben und Israel in den Wind zu schlagen und all die offenen Rechnungen endlich zu begleichen und Israel den Preis für seine Untreue zahlen zu lassen. Und wie er sagt, ich kann das nicht. Ich will das nicht, obwohl es gerechtfertigt wäre, dafür lieb ich euch zu sehr. Und er schiebt die Strafe immer wieder auf. Und wenn ich das lese, dann merke ich, eigentlich geht es hier nicht nur um Israel damals. Eigentlich geht es in dem Text ganz genauso auch um mich. Ich habe Gott schon so oft den Rücken zugekehrt. Ich habe so oft seine Liebe nicht erwidert. Und oft suche ich das, was ich brauche, überall und nicht bei ihm. Anstatt mich zum Beispiel von ihm trösten zu lassen, reiße ich mich von ihm los und suche Trost bei irgendwelchen billigen Ersatzgöttern. Anstatt auf ihn zu hören, ignoriere ich, was ihm wichtig ist und tue lieber das, was sich gerade gut anfühlt oder was mir gerade in den Kram passt. Ich habe Gott schon so oft auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen ins Gesicht gespuckt. Und ich darf wissen, Gott ist treu, auch wenn ich untreu bin. Und Gott ist geduldig mit mir. Und er geht mir nach und er ruft mich leise zu sich zurück. Gott ist geduldig, weil er uns liebt und weil er den Gedanken nicht ertragen kann, uns aufgeben zu müssen. Und mich bewegt das zu sehen, wie zerrissen Gott bei dem Gedanken ist, uns nicht aufgeben zu wollen und gleichzeitig diese große Kluft zwischen uns und ihm zu sehen. Und mich bewegt das zu sehen, wie sehr sich Gott danach sehnt, dass wir dieses Ausmaß seiner Liebe endlich begreifen. Und deswegen erinnert er uns hier in diesem Text daran, hey, schaut euch meine Fürsorge für euch an. Das ist ein Zeichen meiner Liebe. Die guten Grenzen, die ich euch setze, sind ein Zeichen meiner Liebe. Sogar der Zorn über die Dinge, die euch zerstören, ist ein Zeichen meiner Liebe. Und die Geduld, die ich mit euch habe, ist ein Zeichen meiner Liebe. Und letztendlich gipfeln alle diese verschiedenen Aspekte der Liebe Gottes unweigerlich in dem letzten und größten Beweis, dass Gott uns liebt. Nämlich darin, dass Gott bereit ist, alles dafür zu tun, um diese Kluft zwischen ihm und uns zu überwinden. Ich glaube, wenn wir ehrlich mit uns sind, dann sind wir alle unfassbar gut darin, die guten Grenzen, die Gott uns setzt, zu ignorieren und die Welt, die er so wunderbar geschaffen hat, zu pervertieren. Und damit zerstören wir oft zum einen uns selbst und damit ziehen wir zum anderen auch Gottes Zorn auf uns. Weil Gott es hasst, wie wir uns gegenseitig zerstören, weil Gott es hasst, wie wir diese Welt zerstören. Nicht, weil er uns nicht liebt, sondern er hasst es eben, weil er uns und diese Welt liebt. Und wir alle sind unfassbar gut darin, Gott immer wieder die kalte Schulter zu zeigen und auf irgendwas anderes zu schauen und irgendwas anderes an seine Stelle zu stellen. Wir verweigern Gott unsere Liebe, wir verweigern Gott den Platz, der ihm eigentlich gebührt als Gott. Und damit wächst der Berg an Rechnungen, die Gott noch mit uns offen hat, immer, immer weiter. Und damit wird die Kluft zwischen ihm und uns immer, immer größer. Und wir sind nicht in der Lage, diese Schuld zu bezahlen. Und das ist der Punkt, wo wir mehr brauchen als nur einen Gott, der geduldig mit uns ist und der fürsorglich ist und der uns gute Grenzen setzt. Wir brauchen einen Gott, der uns rettet. Wir brauchen einen Gott, der uns so sehr liebt, dass er dieses Problem für uns löst und diese Schulden für uns begleicht. Und wir haben keinen Anspruch auf so einen Gott, aber die letzten Verse in dem Text hier weisen darauf hin, dass Gott genau das tut. Da heißt es in den letzten Versen: Eines Tages wird das Volk dem Herrn nachfolgen. Das heißt, eines Tages wird die Kluft zwischen Gott und uns überwunden sein. Und Gott wird brüllen wie ein Löwe. Ja, er, der Herr, brüllt und die Söhne werden zitternd vom Westen zurückkehren. Sie werden bebend herankommen, so wie ein Vogel aus Ägypten herbeifliegt oder eine Taube aus Assyrien zurückkehrt. Und ich will sie wieder in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Gott brüllt wie ein Löwe. Das heißt, Gott wird ein Machtwort sprechen. Ein Machtwort, durch das selbst die größte Kluft, die größte Distanz zwischen ihm und uns überbrückt werden kann. Und wenn wir noch so weit von Gott entfernt sind, dann werden wir, so wird es hier beschrieben, wie ein Vogel zu ihm zurückfliegen. Da sind keine Hindernisse im Weg. Nichts, was uns auffällt, der Weg ist frei. Und dieses Machtwort, das spricht ein paar Jahrhunderte später Jesus am Kreuz, als er stirbt und sagt: Es ist vollbracht. Über den Tod, den Jesus am Kreuz stirbt, wird an einer Stelle in der Bibel gesagt: Gott möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Egal, wie groß die Kluft zwischen ihm und uns ist. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler, also nur einen Brückenbauer zwischen Gott und den Menschen. Und das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen frei zu kaufen. Jesus ist gestorben, um mit seinem Tod den riesigen Schuldenberg auszulösen, der zwischen Gott und uns steht und uns von Gott trennt. Und Jesus ist gestorben, um am Kreuz den Zorn auf sich zu nehmen, der eigentlich uns hätte treffen müssen. Und am Kreuz spricht Jesus ein Machtwort. Und dieses Machtwort hat ihn alles gekostet. Und er war bereit, all das zu geben, weil er ohne Ende liebt. Dich ganz genauso wie mich. Und Gott wünscht sich nichts sehnlicher für dich und für mich, als dass wir das glauben können. Und wenn es dir schwerfällt, Gott als liebevollen Vater zu sehen, dann möchte ich dir gerne jetzt am Ende 5 Fragen stellen. Wo entdeckst du in deinem Leben und in der Welt um dich herum Hinweise auf Gottes liebevolle Fürsorge? Wo entdeckst du Hinweise auf Gottes liebevolle Fürsorge? Sind das nicht Zeichen seiner Liebe? Hast du schon mal bewusst oder unbewusst Gottes liebevolle Anordnungen in der Bibel ignoriert und dann erlebt, wie es dir selbst und anderen geschadet hat? Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass er uns liebt, wenn er uns Grenzen setzt? Wenn Gott dir zornig vorkommt, denk da nochmal drüber nach. Könnte es sein, dass er zornig ist, weil er dich liebt? Und an welchem Punkt ist Gott gerade mit dir ganz persönlich geduldig? An welchem Punkt ist Gott geduldig mit dir? Und die letzte Frage: Was wäre, wenn der Gott des ganzen Universums tatsächlich bereit gewesen ist, sein Leben zu geben, um deins zu retten? Was wäre, wenn der Gott des gesamten Universums tatsächlich bereit gewesen ist, sein Leben zu geben, um deins zu retten? Welchen Unterschied würde das machen für dich? Ich möchte gern beten. Liebevoller Vater, ich will dir danken, dass du die Liebe in Person bist. So oft fällt es uns schwer, das zu sehen, mir auch. So oft missinterpretieren wir und missverstehen wir, was du tust, weil wir so vorgefertigte Vorstellungen davon haben. Gott, hilf uns zu sehen, wie du uns liebst. Hilf uns zu sehen, dass du es gut mit uns meinst, bei allem, was du tust. Hilf uns zu glauben. Danke, dass wir mit unseren Zweifeln und mit unseren Fragen zu dir kommen können, dass wir die nicht hinterm Berg halten müssen, dass wir offen über die reden dürfen, die offen äußern dürfen. Danke, dass du geduldig mit uns bist. Und danke, dass du bereit warst, alles zu geben, um uns zu retten. Amen.